Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Hallo und herzlich willkommen bei der Geschichte der Woche, die ich nicht wirklich im Detail kenne. Es geht um eine Vorahnung. Eine Vorahnung begleitet eine Frau ein halbes Leben und damit gehen wir auch schon in die Geschichte der Woche. Und ich sage nochmal hallo und herzlich willkommen bei der Geschichte der Woche. Ich begrüße auch ganz herzlich die Autorin Carina Schröder, die sitzt neben mir im Nachbarstudio. Hi.
Hi.
Carina, du bist freie Autorin aus Berlin. Du machst viel über Podcasts bei uns im Programm. Du machst auch Podcasts und bei Plus 1 warst du auch schon mal, hast mit eine Geschichte gemacht über einen Mann mit Login-Syndrom.
Genau, meine Mama sagt immer, ich soll mal was Fröhliches machen.
Ja, und? Und?
Heute wird es, glaube ich, besser gelaunt vielleicht.
Besser gelaunt, okay. Gibt es bestimmte Themen, die du besonders gerne machst?
Also ich finde die Psyche schon ziemlich spannend. Ich habe vor einem halben Jahr auch ein Feature über psychische Erkrankungen bei Jugendlichen und Kindern gemacht. Mhm. Das ist schon ziemlich faszinierend, aber ehrlich gesagt kann ich mich sehr leicht für alles begeistern, was vielleicht auch nicht schlecht ist in unserem Job, würde ich sagen.
Was ist das für eine Geschichte, die du uns mitgebracht hast?
Also das Ganze hat vor über einem halben Jahr angefangen. Also ich kriege immer relativ viele so Pressemitteilungen zu Büchern und da ist mir eins ins Auge gesprungen und zwar das Buch Ich, Birgit, Autistin und Psychotherapeutin. Und ich muss zugeben, meine Vorstellung von Autisten war lange, dass ich dachte, okay, die haben ja Schwierigkeiten damit, Empathie zu zeigen. Das ist zumindest auch so das vorherrschende Vorurteil. Und deswegen dachte ich so, wie passt denn das zusammen, dass diese Protagonistin Birgit Saalfrank Psychotherapeutin geworden ist? Und dann dachte ich, okay, das klingt super spannend. Ich möchte diese Frau kennenlernen. Aber ich hatte auch wirklich nicht so richtig eine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe ein bisschen was über Autismus gelesen. Aber so richtig verstanden, was das heißt, habe ich dann erst, als ich die 50-Jährige kennengelernt habe. Ich hatte mir dann überlegt, Corona und persönlicher Kontakt funktioniert ja nicht so gut. Also machen wir das vielleicht über Skype oder Zoom oder irgend so ein Tool. Und dann hat sie aber gesagt, habe ich nicht so Lust drauf. Und dann war ich schon so, oh. Also ich war jetzt nicht irgendwie total schockiert, aber dachte schon, schade, ich hätte sie gern mal gesehen. Man unterhält sich ja anders, wenn man sich sieht, so wie wir zwei jetzt. Und ja, dann habe ich das aber hingenommen und wir haben es dann hingekriegt. Wir haben uns verabredet, wir haben miteinander gesprochen und klar, wie jedes schöne Gespräch, habe ich einfach mit dem Satz angefangen, wie geht's Ihnen?
Ganz okay. Okay, wollen wir dann anfangen? Das ist für mich Smalltalk. Aber gut, okay, wenn das wichtig ist, dann ist das in Ordnung. Gut.
Oh, das ist ja schon mal ein Einstieg.
Ja, genau. Also wir haben gleich gelernt, Smalltalk ist nicht so ihr Ding, sondern sie wollte gleich durchstarten. Und ich habe auch mehrere Tage mit ihr gesprochen, auch mehrere Stunden und immer mal mit Pausen. Also auch mal eine Dreiviertelstunde Pause dazwischen, was irgendwie ganz spannend war, weil man selber auch mal so ein bisschen das sacken lassen konnte, was man besprochen hat. Aber trotzdem, das war wirklich ein sehr, sehr schönes und intensives Gespräch. Und jetzt muss ich quasi gleich schon mal Stopp machen, denn das, was ich am Anfang gesagt habe, die Frage, die mich am Anfang interessiert hat, wie das funktioniert mit dem Psychotherapeutin und Autistin, habe ich festgestellt, während ich sie kennengelernt habe, das ist überhaupt nicht die Frage. Also das ist die offensichtlichste Frage, ist aber nicht die Frage, die ich am Ende beantwortet bekommen habe, sondern bei Birgit Saalfranks Geschichte, da geht es eher um den Mut, man selbst zu sein und eben auch darum, dass Menschen Idealbilder von anderen haben, aber wenn andere diese Idealbilder nicht erfüllen können, dann ist das nicht unbedingt was Schlimmes. Also okay. Das ist eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Aber auch, dass ich über meine Art, mit Menschen zu sprechen und wie ich so Interviews angehe und so nochmal intensiv nachgedacht habe und die überdacht habe.
Okay, wie fängt denn diese Geschichte, die du uns erzählen willst, jetzt an?
Also wie viele Geschichten müssen wir jetzt erstmal in die Kindheit gucken, um Birgit kennenzulernen und zu verstehen, warum sie so ist, wie sie ist und warum sie vielleicht auch kein Fan von Smalltalk ist. Also als Kind ist es ihr schon immer schwer gefallen, über Gefühle zu sprechen. Und deswegen hat sie so eine Fantasiesprache erfunden, die sie sogar bis 15 benutzt hat, inspiriert von Urmel aus dem Eis. Und diese Fantasiesprache hat sie immer benutzt, um Gefühle auszudrücken. Aber sie hat nicht nur Schwierigkeiten, Gefühle auszudrücken, sondern auch sich selbst zu fühlen. Manchmal ist es so, dass sie irgendwie sich fremd in ihrem eigenen Körper vorkommt und ihre Stimme selbst nicht erkennen kann. Und manchmal hat sie das Gefühl, da ist überhaupt nichts in ihr drin. Nach außen hin merkt man das aber überhaupt nicht. Also Birgit ist eine perfekte Schülerin, macht ihre Hausaufgaben, ist sehr strebsam, macht den Eltern nie Kummer. Während ihre Schwester so ein bisschen als das Problemkind gilt, ist sie eigentlich fast, ja, perfekt.
Ich habe immer versucht, irgendwie zu sein. nach außen hin. Und ja, die anderen waren anders als ich irgendwie so. Also ich habe eigentlich nicht so gedacht, dass ich anders bin, sondern irgendwie eher immer so, dass die anderen alle so anders sind.
Also sie alleine unter vielen Menschen, die irgendwie nicht so sind wie sie. Deswegen hat sich auch immer schwer getan, damit Freunde zu finden und war oft einsam und alleine. Aber wie ich schon gesagt habe, sie hat sich das nie anmerken lassen. Also sie hat dann schon früh so Strategien für sich gefunden, damit eben keiner merkt, was mit ihr los ist. Also das fängt mit so Kleinigkeiten an, dass während andere Kinder und Jugendliche auf dem Schulhof spielen und sich ärgern und was man so macht, wenn man eben jung ist, hat sie eher so andere Wege für sich gefunden und hatte immer irgendwas anderes in der Pause zu tun.
Da fing wieder das an, was ich auch schon in der Grundschule und 5., 6. Klasse, was ich damals praktiziert habe, dass ich irgendwie so über den Schulhof gelaufen bin, damit alle Leute denken, ich hätte irgendein Ziel und würde irgendwen suchen oder so, was überhaupt nicht der Fall war. Das war immer schrecklich. Da musste ich immer in den Pausen verbergen, wie unsicher und allein ich eigentlich war. Das durfte keiner mitkriegen.
Und mit 13 fängt sie dann noch mit Leichtathletik an und dann später mit dem Turmspringen, wo sie auch wirklich richtig gut drin ist. Aber damit hat sie quasi wieder ein Sicherheitsnetz, nämlich diesen Sport, weil der ist ja sehr durchgetaktet. Man hat am Wochenende Wettkämpfe, man hat ständig Training. Man hat eigentlich immer was zu tun und immer die perfekte Ausrede, wenn Leute sich hätten wundern können, warum sie zum Beispiel nicht auf einer Party ist, was man so als Jugendliche macht oder im Kino ist oder sonst irgendwas. Dann hatte sie ja immer den Sport und diese Gruppe, hinter der sie sich so verstecken konnte und nicht aufgefallen ist quasi. Also auch eine Taktik, um da irgendwie so ein bisschen unterzugehen. Das war aber alles noch so ein bisschen, sag ich mal, unbewusst als Kind und Jugendliche, wobei sie dann mit 19 so ganz bewusst sich überlegt hat, irgendwas muss anders sein. Und das wurde angetrieben durch so eine Reise in die USA. Das hat sie kurz nach dem Abitur gemacht. Da ist sie für 3 Monate in die Staaten gegangen und hat dort in einem Camp für behinderte Kinder und Jugendliche ausgeholfen. Und da hat sie diese typische amerikanische Art kennengelernt, dieses Offene und dieses Warme und dieses Mitreißende und Fröhliche. Und dann hat sie sich gesagt, das ist ein Rollenbild, was mir gefällt, was ich auch gern machen würde. So würde ich auch gern sein. Also hat sie sich das vorgenommen, eben auch ein positiver Mensch zu sein, andere für sich zu gewinnen, mitreißend zu sein. Und das war so eine richtige Kopfentscheidung, ohne Gefühl.
Ich hatte die Vorstellung, Persönlichkeit ist nicht was, womit man auf die Welt kommt, sondern Persönlichkeit ist was, was man beliebig ausgestalten kann.
Kannst du dir das vorstellen? Also, als ich diesen Satz gehört habe, habe ich mich gefragt, habe ich irgendwas, was mich ausmacht, mir wirklich bewusst ausgesucht oder ist das irgendwann einfach so gekommen? Wie ist das bei dir?
Ich fühle mich total abgeholt durch das, was sie sagte, was mich ein bisschen nachdenklich stimmt gerade. Aber hatte sie nicht irgendwie auch, wenn sie diese Andersartigkeit festgestellt hat, eine Vertrauensperson, mit der sie das mal thematisiert hat? Irgendwie die Eltern zum Beispiel, die, mit denen sie dann gesagt hat, so irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen außen vor oder mich strengt das alles so an?
Ich glaube, da kommen 2 Punkte zusammen. Einerseits dieses Gefühle nicht ausdrücken können. Also sie hat offenbar ihrer Mutter öfter mal so Zettel geschrieben in dieser Fantasiesprache, um ihr zu sagen, dass sie einsam ist. Aber die Mutter hat das nicht verstanden und fand das nur so ein bisschen niedlich, dass ihre Tochter sich sowas ausdenkt, bis sie dann, sag ich mal, noch mit 15 das genutzt hat und die Mutter das schon ein bisschen wahrscheinlich seltsam fand. Und das andere ist, also sie hatte panische Angst davor, dass die anderen merken, dass sie anders ist. Und wenn sie sich jemandem anvertraut hätte, hätte sie zugeben müssen, dass sie anders ist und sie hat das immer so weggedrückt.
Aber da muss die Angst ja echt groß gewesen sein.
Auf jeden Fall. Das glaube ich nämlich auch. Und das beschreibt sie in ihrem Buch auch ganz eindrücklich, wie alleine sie war und als wäre sie in so einem Raum und würde immer rausgucken und die anderen Leute sehen, aber weiß gar nicht, wie sie aus diesem Raum rausgehen kann. Und so stelle ich mir das vor, wenn ich höre, wie sie das erzählt. Trotzdem, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, irgendwann festigt sich so eine Persönlichkeit. Mhm. Ja, also wenn man so jung ist, in Jugendjahren und so, dann nimmt man natürlich viel von den Freunden mit, aber irgendwann weiß man ja eigentlich, wer man ist und was man will und was man nicht will und man muss auch testen. Aber das hat sie alles irgendwie nie so richtig gehabt und deswegen auch gar kein Gefühl für sich selber, sondern sie bleibt bei dem Plan, ich treffe meine Entscheidung einfach mit dem Kopf und der lässt mich auch nicht im Stich. Nicht mal, wenn es ums Liebesleben geht. Also sie hatte im Studium schon Freunde und auch kurze Beziehungen mit Männern und dann trifft sie mit 25 eine Frau und in die hat sie sich verliebt oder auch nicht.
In dem Fall dachte ich, ja, vielleicht war es einfach das falsche Geschlecht und auch da wieder dieses fehlende Gespür für mich. Andere Leute fühlen das und ich musste mir das immer über den Kopf erschließen, so.
Also sie erschließt sich über den Kopf, dass sie wahrscheinlich auf Frauen steht, weil mit Männern hat es ja nicht geklappt.
Danke, dass du das nochmal so wiederholst, weil ja, das war jetzt wichtig, auch für mich nochmal zum Nachvollziehen. Aber klappt das?
Ja, verrückterweise klappt das sogar. Also sie und Anna kommen zusammen und ich kann schon verraten, die bleiben auch ein paar Jährchen zusammen. Aber ganz leicht ist das ehrlich gesagt trotzdem nicht.
Die Beziehung zu beginnen und mit ihr zu führen, das war für mich Anstrengung. Und ich habe total ratlos vor einem verliebten Pärchen gestanden, die ähnlich lange wie wir zusammen waren und die ganz glücklich waren. Und ja, für mich war das einfach Anstrengung. Es hatte keine Leichtigkeit.
Also sie möchte diese Beziehung, sie möchte auch, dass sie funktioniert, weswegen sie anfängt, auch hier solche Sicherheitsnetze zu installieren. Also zwischen den Treffen mit Anna muss es immer eine Pause geben, damit sie reflektieren kann, was passiert ist und wie sie sich damit gefühlt hat und wie sie sich Anna gegenüber fühlt. Und sie schreibt das in Briefen auf, die sie Anna dann auch vorliest. Also das ist so ein richtiges, ständiges Evaluieren. Und nur so kann sie das auch irgendwie alles verarbeiten. Es ist so ein ständiges Austarieren. Und auch mit anderen Beziehungen ist es so, dass sie ständig neu lernt, wie so eine Beziehung funktioniert, also wie es mit Freunden funktioniert zum Beispiel. Also sie schaut regelmäßig Nachmittagssoaps, sowas wie Wege zum Glück, und versucht dann anhand der Gespräche zu rekonstruieren, wie wohl Freundschaften funktionieren und was sie daraus mitnehmen kann. Also wie so Forschungsobjekte, dass man halt was lernen kann. Und das Verrückte ist, das Einzige, was sie je im Leben wirklich aus dem Bauch raus entschieden hat, bis zu dem Zeitpunkt, war dann ihre Studienwahl. Also sie hat sich für Psychologie entschieden. Und das Studium liebt sie auch sehr und steckt da sehr viel rein. Aber am Ende ist es trotzdem sehr logisch und sehr rational geprägt, wie sie auch später im Job ist. Also sie überlegt immer, was wird verlangt von mir? Was passt sozusagen in die Situation? Was ist die Rolle, die ich hier einnehmen muss? Und schreibt sich dann quasi so ein innerliches Skript dafür. Also zum Beispiel auch in der Arbeit als Therapeutin mit PatientInnen.
Also das war so ein Idealbild, wie ich dachte, dass man, wenn man arbeitet, sein soll. Dass man erwachsen ist, dass man auf eine bestimmte Weise sitzt im Stuhl, also man lümmelt sich nicht hin, dass man so bestimmte Rituale hat, wenn ein Patient kommt, wie man den begrüßt und wie man die Tür aufmacht.
Also ihre Patientinnen scheinen sehr glücklich mit ihr zu sein und auch hier sehen wir wieder das, was wir schon in der Kindheit gesehen haben. Also nach außen hin scheint das alles ganz wunderbar zu funktionieren. Also,
aber fehlt dir da nicht so eine empathische Komponente einfach?
Also was wichtig, glaube ich, ist, ist es wirklich, dass es so ein wahnsinniges Vorurteil ist, dass Autisten keine Empathie besitzen. Sie tun sich vielleicht schwer damit, aber das heißt nicht, dass sie es gar nicht können.
Okay.
Und deswegen, das hat schon funktioniert. Wobei man sagen muss, diese Arbeit mit den Patienten war auch immer sehr anstrengend. Weswegen sie auch öfters die Arbeitsplätze wechseln musste und neu anfangen musste und sich immer weiter hochgearbeitet hat, bis sie dann irgendwann in einer leitenden Position war, wo sie nicht mehr so viel mit Patientinnen zu tun hat. Also sie wollte schon immer mit Patienten arbeiten, das war schon ihr Traum und ihr Wunsch, aber es war halt doch irgendwie auch sehr anstrengend für sie. Und sie fühlt sich zunehmend so, als würde sie irgendwie auseinanderfallen. Aber sie kann gar nicht fassen oder beschreiben, warum, sondern irgendwas stimmt nicht mit ihr. Sie hat im Studium schon Depressionen bekommen, aber mit diesen Depressionen lässt sich eben nicht alles erklären, so wie sie sich fühlt. Und im Sommer 2010 merkt sie dann, es geht nicht mehr, sie kann nicht mehr. Und ausgerechnet in der Buchhandlung findet sie dann auf einmal die Antwort auf Fragen, wo sie gar nicht so richtig wusste, dass sie die hat. Also das klingt so verrückt, aber Birgit ist damals 39, steht mit ihrer Freundin Anna in dieser Buchhandlung, stöbert so durch die Gegend, sie liest eh sehr viel und bereitet sich eigentlich gerade auf einen Urlaub vor.
In dem Zusammenhang bin ich auf das Buch Marie Anderswie von Caroline Scheirer gestoßen und klang interessant. Es ging um eine lesbische Liebesbeziehung.
Genau, und das Buch, das beschreibt diese Liebesgeschichte zwischen der sehr lebenslustigen Kunststudentin Sarah und der verschlossenen Biologin Marie. Und wenn ich dir jetzt vorlese, wie sie beschrieben wird, glaube ich, macht das schon so ein bisschen Aha. Mal ist sie scheu und zickig, dann wieder fällt sie mit der Tür ins Haus. Oder schweigt die ganze Zeit und findet hinterher das Gespräch ungeheuer anregend. Diese Marie ist wirklich seltsam und nicht die Frau, mit der man freiwillig den ganzen Tag verbrächte.
Das ist wie, dass jede einzelne Schilderung so in dem Buch von dieser Marie wie so eine Facette ist und dann kommt noch eine Facette oder wie so ein Fisch mit so Schuppen und irgendwann sind die ganzen Schuppen ein Fisch. Und ich erinnere mich dann gar nicht mehr an die Schuppen, sondern nur noch daran, dass jede dieser bunten Schuppen von dem Fisch für eine Auffälligkeit steht, wo ich weiß, da habe ich mich auch so gefühlt. Und am Ende stehe ich einfach nur vor diesem bunten, fertigen Fisch und denke, huch, so vieles ist da gleich, dann kann es einfach sein, dass ich das auch habe.
Carina Schröder, die erzählt uns heute die Geschichte von Birgit Saalfrank. Sie ist Psychotherapeutin und entdeckt mit 39 Jahren, dass sie das Asperger-Syndrom haben könnte, was erklären würde, warum sie seit ihrer Kindheit sich anders gefühlt hat als andere. Carina, was bedeutet das nochmal ganz genau, Asperger-Syndrom?
Das Spannende ist, dass man nicht den Finger drauflegen kann. Also es gibt so ein paar, sag ich mal, Eigenschaften, die vielleicht typisch sein können, aber man sagt immer, kennst du einen Autisten, weswegen ich da jetzt keine 5 Eigenschaften aufzählen kann. Aber dazu gehört auf jeden Fall die verminderte Fähigkeit, nonverbale Signale, also zum Beispiel Sachen aus dem Gesicht zu lesen. Und deswegen ist natürlich so soziale Interaktion wahnsinnig schwer, wenn ich das Gesicht des anderen nicht deuten kann. Auch sowas wie Ironie ist zum Beispiel sehr, sehr schwer herauszulesen. Außerdem, typischerweise haben die meisten Autisten sogenannte Spezialinteressen. Also das kann inhaltlich sein, das kann aber auch von der Intensität her sein. Also, dass man ganz, ganz viel von einer Sache macht. Und auch noch wichtig ist, dass die meisten Autisten so Umgebungen und Tagesabläufe schätzen, die immer gleich sind. Also plötzliche Veränderungen sind sehr, sehr schwer zu ertragen. Und mit diesem Verdacht, also mit diesen Sachen, die uns zumindest, wenn wir jetzt an Birgits Leben denken, auch irgendwie bekannt vorkommen, geht sie dann zum Arzt.
Der hat nicht gesagt, ich glaube, dass sie Asperger haben, sondern der wusste schon, dass ich dann fragen würde, ob er wirklich sicher ist und so und kann doch nicht sein. Und um das alles auszuschließen, hat er von vornherein diese Formulierung gewählt. Er hat gesagt, ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie das Asperger-Syndrom haben.
Und das ist das irgendwie Schwierige für sie. Sie hat zwar monatelang darüber nachgedacht, im Sommer dieses Buch gekauft und dann ihr Arzttermin war erst im Dezember. Sie hat also sehr lange Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen, dass sie vielleicht dieses Asperger-Syndrom hat. Aber als sie es dann gesagt kriegt, kann sie es trotzdem nicht fassen.
Wie wenn man einen Lottogewinn bekommt und nicht weiß, ob das jetzt gut oder schlecht für einen ist. So war das. Ich war völlig platt. Und als er dann noch sagte, dass ich damit Anrecht, das ist heute nicht mehr unbedingt so, da hat sich im Sozialrecht was geändert, aber damals war es so, und das hat er zu mir gesagt, dass ich mit dieser Diagnose Anrecht auf einen Schwerbehindertenausweis hätte. Und da habe ich den angeguckt und habe überhaupt nicht kapiert.
Also ich glaube, das muss man noch mal so ein bisschen einordnen, weil das erstmal seltsam klingt. Aber für Birgit war es ja so, dass sie irgendwie, und das benutze ich relativ häufig, diese Formulierung, aber das trifft auf sie zu, sie hat funktioniert. Also sie hat sich selbst versorgt, sie hat ihr Studium gemeistert, sie hat die Leitung einer psychosozialen Klinik übernommen, sie hatte diese Beziehung, also es war ja alles okay, sie hat ja funktioniert. Und jetzt auf einmal wird ihr gesagt, dass sie schwerbehindert ist. Und das ist natürlich schwer. Und wie sie sich fühlt, kann man sehr gut verstehen, weil man das selber, glaube ich, auch nicht akzeptieren könnte, wenn einem morgen jemand sagt, so, alles, was du bis jetzt gemacht hast, schön für dich, aber so geht's nicht weiter. Also es ist schon schwer. Und sie will das auch nicht akzeptieren. Also sie wehrt sich richtig dagegen, obwohl ihr deutlich gemacht wird, du kannst in deinem Job nicht mehr so weiterarbeiten wie bis jetzt. Also es geht nicht mehr. Weil sie eben so eine sehr heftige erlebte Reizüberflutung hat. Also einerseits sind es diese äußeren Reize, also Geräusche, dann Gerüche, Lichter, die sind schon sehr, sehr überwältigend für sie, aber noch viel schlimmer sind diese sozialen Reize.
Dass ich sozial sehr schnell überflutet und überfordert bin, weil ich, wenn mir jemand was erzählt, das dann immer gedanklich quasi so nachverarbeiten muss und mir für mich selbst übersetzen muss, manchmal, um es zu verstehen. Und dann kommt schon wieder der nächste Satz und ich bin immer noch mit dem ersten Satz beschäftigt und dann ist mein Gehirn so von innen oft überflutet. Also ich fühle mich oft auch so von mir selbst und von meinen eigenen Gedanken oder Körperempfindungen in mir drin so überflutet.
Und ich glaube, da beginnt auch dieser Kampf. Sie will halt unbedingt normal sein und versucht sogar mit einer Therapeutin, die Sachen, die ihr schwerfallen, wieder zu lernen. Sowas wie Blickkontakt und Stillsitzen. Also sie zwingt sich richtig dazu, einfach wieder reinzupassen und diese Rolle wieder einzunehmen, die sie immer hatte. Und sie versucht es auch mit einer Wiedereingliederung. Also sie arbeitet zunächst 2 Stunden wieder in dieser psychosozialen Klinik. Doch so richtig klappt das nicht und sie muss einfach aufgeben.
Ja, ich war schon öfter auch dann traurig, weil ich mit der Diagnose eben verstanden habe, dass ich bestimmte Dinge einfach wirklich nicht lernen kann. Das ist jetzt so ein bisschen der Gegenpart zu dem, dass ich mich so gesagt habe, ich habe mich so aufgebäumt und gesagt, ich will es jetzt aber doch lernen. Aber außerhalb dieser Zeiten, wo ich mir das abverlangt habe, war eben doch eher dann die Erkenntnis, dass ich mich von bestimmten vielleicht auch Zukunftsvorstellungen für mich und mein Leben tatsächlich verabschieden muss.
Nur um das wirklich nochmal 100% klar zu kriegen, ihr wird also quasi in dem Moment klar, dass sie auf eigene Kosten eine irre Anpassungsleistung vollbracht hat die ganze Zeit und von ärztlicher Seite kommt der Rat, lassen Sie das bitte bleiben, das tut Ihnen nicht gut. Akzeptieren Sie, dass Sie Schwierigkeiten haben, treten Sie 3 Schritte zurück und führen Sie ein Leben, was Ihnen mehr liegt.
Genau das. Und das also kriegt sie erstmal nicht in den Kopf, wie das passen soll. Und die Arbeit war alles für sie und die Beziehung war alles für sie. Und jetzt bricht auch noch die Beziehung auseinander. Also die Anna trennt sich von ihr und dann ist natürlich komplett Schluss. 2 Jahre lang weiß sie überhaupt nicht, wie es weitergehen soll, weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Und dann fangen so ganz kleine Tippel-Babyschritte wieder an, ins normale Leben zurück. Also zum Beispiel wendet sie sich an den Verein Autismus Rhein-Main und da lernt sie auch, dass es Menschen gibt, die eben auch diese Behinderung haben, sich aber dafür nicht schämen. Also Leute, die wie sie sind und mit denen sie sich austauschen kann und wo sie sich verstanden fühlt. Und sie sucht dann immer mehr Kontakt zu Autisten, um da irgendwie, um sich selbst, sag ich mal, wiederzufinden und neu zu erfinden. Und im Sommer 2012 ist dann so das erste Mal, dass sie das Gefühl hat, es könnte mir besser gehen. Es könnte bergauf gehen. Also ihr Rentenantrag wurde bewilligt. Da freut sie sich jetzt auf einmal wirklich auch drauf. Wo sie am Anfang noch so total schreckhaft war, ist jetzt schön. Also nie wieder diese Arbeit machen. Sie nimmt Medikamente gegen die Reizüberflutung und sie hat auch auf einmal ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Also sie kann sich irgendwie mit ihrer Mutter austauschen und seit das auf dem Tisch ist, wobei man auch sagen muss, sie hat länger auch die Vermutung gehabt, dass ihre Mutter wahrscheinlich auch Autistin ist, aber undiagnostiziert. Und irgendwie auf einmal finden die beiden so einen Draht zueinander und werden ehrlich miteinander. Und sie hilft dann noch ehrenamtlich aus, wo sie eben nicht mehr den Druck hat, sage ich mal, Geld zu verdienen, zu funktionieren, sondern sie tut was Gutes. Und ja, die Belohnung ist quasi einfach, dass sie anderen Menschen helfen kann, was sie ja in ihrem Job im Grunde auch getan hat, nur mit viel mehr Druck. Und noch ein großer Schritt ist, dass sie in der Wohnung mit Anna gewohnt hat und die konnte sie sich nicht mehr leisten. Und sie hat lange von Ersparnissen gelebt und dann war aber Zeit, dass sie sich entscheiden musste, neue Wohnung oder jemanden einziehen lassen. Und dann hat sie jemand Fremden in ihre Wohnung mit einziehen lassen, das Zimmer untervermietet. Und das war für sie ein riesiger Schritt, weil sie eine Verbindung quasi mit einem fremden Menschen eingegangen ist und den in ihr Leben gelassen hat. Und die beiden haben heute noch Kontakt, hat sie mir ganz freudestrahlend erzählt. Also das hat man richtig gehört, wie fröhlich sie darüber ist. Und so ganz langsam, also wirklich in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten fängt sie an, diese ganzen Rollen, die sie ihr Leben lang hatte, diese Skripte, die sie hatte, alles, was sie sich so in der Kindheit, Jugend und dann eigentlich auch als Studentin zurechtgelegt hat, das alles in den Papierkorb zu werfen und dann kommt was ganz Neues zum Vorschein.
Erst seit der Autismusdiagnose habe ich damit anfangen können, überhaupt zuzulassen, dass ich ein Selbst oder eine Persönlichkeit habe und die ist ja, weiß nicht, 30, 40 Jahre lang nicht angerührt worden, so wirklich, habe ich ja vermieden.
Also wir sehen, so Schritt für Schritt entdeckt sich Birgit selbst. Was für uns so banal klingt, eine Persönlichkeit haben, das ist was, was man einfach hat, was man sich vielleicht auch nicht verdienen muss oder so, ist was, was sie erstmal an sich entdeckt und sie merkt, dass sie so Seiten an sich hat und gibt diesen Seiten auch Namen. Also zum Beispiel gibt es da die Funktions-Birgit, die haben wir schon sehr ausführlich kennengelernt. Das ist die, die arbeitet und die, die funktioniert und die erwachsen ist und sachlich ist. Und dann gibt es das Würzel, das ist quasi so eine Art inneres Kind, 4 Jahre alt, aufgedreht, laut, fröhlich. Dann gibt es die Mama, die ist so irgendwie der kümmernde Teil in sich, ein Teil, der sich auch um Freunde kümmern kann, der so eine mütterliche Wärme ausstrahlt. Und dann gibt es eben auch die Birgit an sich, die eher so die erklärende Funktion übernimmt. Aber wir dürfen das nicht wie zum Beispiel so eine Persönlichkeitsspaltung oder so sehen, sondern sie merkt einfach, dass sie all das in sich trägt und all das immer mal wieder zum Vorschein kommt und sie all das auch schätzen lernen kann und irgendwie auch kontrollieren kann.
Wobei ich auch sagen muss, ich kann das nicht so absolut steuern. Also gerade wenn das Würzel da ist und ist so überschäumend und springt durch die Wohnung, da versucht dann die Mama manchmal, das Würzel dann wieder so einzufangen, so bildlich gesprochen. Aber das klappt nicht unbedingt immer. Also das Würzel ist manchmal halt ziemlich energetisch und dann kann man das auch nicht so schnell einfangen.
Wir sehen also, diese Diagnose hat zwangsläufig alles geändert, weil alles ist erstmal zusammengebrochen. Aber jetzt ist so die Zeit angebrochen, wo Birgit jeden Tag was Neues über sich lernt, über ihr Leben, sich selbst kennenlernt und auch lernt, dass Asperger zu ihr gehört und wie sie damit umgehen kann.
Leider ist es nicht so, dass ich sagen kann, diese 1, 2, 3 Strategien helfen mir immer. Ist halt irgendwie so. Ist leider nicht so einfach, mit mir selber umzugehen für mich. Also mich so halt immer zu coachen. Ich muss immer so neben mir herlaufen und immer so mich um mich kümmern, dass es mir einigermaßen gut geht. Das ist oft auch sehr anstrengend.
Das bedeutet zum Beispiel, dass sie einfach jeden Tag schaut, sie hat sich Pläne gemacht, kann sie die umsetzen oder muss sie auch spontan absagen. Ich hatte auch mal kurz mit ihr, wollte ich telefonieren, dann hat sie gesagt, nee, heute geht das nicht, heute habe ich keine Zeit oder heute kann ich nicht. Und das ist so ihr Alltag. Also sie nimmt sich jeden Tag irgendwie schon was vor, aber es ist alles doch ein bisschen freier als früher, nicht so durchgetaktet.
Das heißt, sie muss sich eigentlich dann im Prinzip fühlen eigentlich.
Genau, und das aber, wenn man Schwierigkeiten damit hat. Das heißt, sie muss jeden Tag gucken, fühle ich mich richtig? Und wenn ich dann im Laufe des Tages feststelle, oh, da habe ich meine Fähigkeiten oder mein Ich falsch eingeschätzt, dann muss sie auch wieder zurücktreten.
Und diese Persönlichkeitsbeschreibung, die du hast, also diese, die du gemacht hast, diese Anteile, die funktionelle Seite, das Würzel, woher kommt eigentlich dieser Begriff Würzel?
Das hat sie sich selber ausgedacht. Konnte mir jetzt nicht sagen, woher das kommt, aber ja.
Und Würzel, Mama, Birgit an sich, was du da aufgezählt hast, haben wir das nicht alle so ein Stück weit in uns?
Total. Und ich habe einen ganz spannenden Artikel von einem Asperger-Journalisten gelesen, der über sich selber geschrieben hat, wie deprimierend das ist, dass in den Medien sind immer diese ganzen mit den Savant-Begabungen, die was weiß ich, wie viele Pi-Reihen auswendig können oder sich verrückte Sachen merken können oder super schlau sind oder sonst irgendwas. Und der hat ganz wundervoll beschrieben, dass Autist sein nicht das bedeutet. Und ich glaube, dass wir auch irgendwie verstehen müssen, dass schon Birgit Sachen schwerer fallen, aber dass Birgit nicht komplett, ich weigere mich unnormal zu sagen, aber so komplett weit von uns entfernt ist, sondern Birgit weiß, das sind meine Grenzen. Also es gab diese Situation, da bin ich so unsere Gespräche nochmal durchgegangen und habe irgendwie gemerkt, da fehlen mir so ein paar Sachen. Sie hat immer sehr analytisch geantwortet. Ich würde am liebsten nochmal ein paar Sachen nachfragen, ein paar so quasi so emotionsgeladenere Situationen nochmal besprechen. Und dann hat sie erst zugesagt, aber sehr zögerlich. Dann habe ich ihr so ein paar Fragen geschickt, damit sie so weiß, wohin die Reise gehen soll. Und dann habe ich erst gemerkt, wie schwer ihr das fällt. Also sie hat zwar, wollte mir zwar helfen, aber sie hat auch gleich klar gemacht, so funktioniert das nicht. Und hat mir eine sehr, sehr lange, ausführliche Mail geschrieben, eine sehr ehrliche Mail, wo sie mir einfach erklärt hat, ich würde gerne helfen, aber mich in diese Situation zu versetzen, ist für mich emotional so dermaßen anstrengend, dass ich das nicht leisten kann. Mhm. Ich würde es gerne, ich kann es aber nicht. Und wir haben jetzt gestern auch geschrieben, also sie ist mir nicht böse oder so. Sie muss nur klar ihre Grenzen abstecken und sie muss klare Grenzen setzen. Und ich habe dann aber erst gemerkt, ich hatte halt so eine feste Vorstellung davon, wie unsere Gespräche ablaufen werden. Weil ich hatte zwar in der Theorie was über Autismus gelesen, aber ich habe gar nicht begriffen, was das bedeuten soll. Sondern erst nachdem ich gemerkt habe, ja, das, was sie mir schon gegeben hat, alles von sich, ist schon so viel wert und so viel. Und ich habe viel verlangt und manchmal vielleicht auch zu viel, aber nie aus so einer Bösartigkeit, sondern weil es für mich normal war. Aber wie ich die Welt sehe, ist ja für sie nicht die gleiche Art, die Welt zu sehen. Und wie du sagst, das kann man ja auf jeden Menschen projizieren.
Wie blickt denn Birgit heute auf ihr Leben? Wie geht's weiter?
Also es ist natürlich nicht immer alles leicht, aber es lohnt sich. Denn endlich lebt Birgit dieses Leben, was ihr gut tut, was zu ihr passt.
Ich hatte ein sehr beengtes Denken oder beengte Zukunftsvorstellungen damals, weil ich mein Leben irgendwie halt auch nicht anders kannte, außer bestimmt durch Arbeit und Partnerschaft. Es war nicht vielfältig, so wie es jetzt ist. Es war nicht bunt, so wie es jetzt ist.
Also das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie 1000 Hobbys hat oder so, sondern es heißt einfach, dass sie keinen Erwartungen mehr entsprechen will. Und das heißt am Ende des Tages auch, dass sie nur sich selbst gerecht werden muss. Und dadurch, dass sie sich selbst so akzeptiert und mit sich selbst so gut gelernt hat, schon umzugehen, kann sie eben auch auf andere zugehen und hat jemanden kennengelernt. Birgit ist verheiratet mittlerweile, lebt auch mit diesem Mann zusammen. Und er hat auch Depressionen, die haben sich in der Selbsthilfegruppe kennengelernt. Und das Schöne ist, im Gegensatz zu der Beziehung mit Anna, die sind so auf Augenhöhe. Also die können gut miteinander, weil die beide halt diese Depression als verbindendes Element haben, aber auch dieses Verständnis für den anderen und einen ganz besonderen Zugang. Und klar, es ist nicht immer alles toll, es gibt auch schlechte Tage, aber das ist eben auch vollkommen in Ordnung.
Montag haben wir zum Beispiel angestoßen, dass wir beide die erste Corona-Impfung hatten, ja. In so einem Moment habe ich dann schon teilweise ein Glücksgefühl oder ein Freudegefühl oder so, dass ich glücklich bin in dem Moment. Aber Glück ist ein sehr flüchtiges Gefühl und also so eine stabilere Aussage ist eigentlich eher, dass man dann zufrieden bin. Und das bin ich eigentlich mit meinem Leben zufrieden, würde ich schon sagen. Es sei denn, ich habe gerade wieder eine Depression, dann geht es mir halt einfach kacke.
Vielen Dank, Carina Schröder, dass du uns hier so mitreißend diese Geschichte erzählt hast, die mich auch wirklich sehr bewegt hat. Sehr schöne Geschichte.
Vielen Dank.
Komm bald wieder.
Immer.
Und wir freuen uns sehr, wenn auch Sie uns Ihre Geschichten vielleicht zum Nacherzählen mal vorschlagen. Können Sie mal machen. Schicken Sie uns eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Und ganz speziell interessieren uns auch Geschichten rund um Geschwister oder rund ums Geschwistersein. Erzählen Sie uns gerne dazu auch was. Schicken Sie uns eine Mail plus1@deutschlandradio.de. Wir planen da einen kleinen Schwerpunkt und freuen uns über Ihren Input. Im Lieblingsgast-Podcast dieser Woche, da lernen Sie Andreas Krennmeier kennen. Er ist Softwareentwickler in Berlin, er ist 37 Jahre jung und er hat einen schweren Verlauf von Covid-19 überlebt.
Wie ich das erste Mal dieses Gerät zum Messen der Sauerstoffsättigung aufgesetzt habe, war ich etwas schockiert, weil da nur ein Wert von 90% oder 91% angezeigt wurde. Ich habe mich dann entschieden, die 116, 117 anzurufen, also wo man rund um die Uhr mit Ärzten sprechen kann. Und da ist mir gesagt worden, wenn die Sättigung unter 88% fällt, dann wäre das auf jeden Fall schon ein Grund, einen Rettungswagen zu rufen.
Das im zweiten Plus1-Podcast der Woche. Empfehlen Sie uns gerne weiter oder hinterlassen Sie eine Wertung. Mein Name ist Utz Dreger. Ich sage Tschüss für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.